Hartmut Schmidt von der Liebenzeller Mission hat den Abschnitt, der heute kommt, als das Tunnelkapitel bezeichnet. Und zwar Tunnel deswegen, weil man ist jetzt so weit schon reingefahren, dass man hinten nichts mehr sieht vom Licht. Aber man ist noch nicht weit genug, dass man nach vorne was sieht. Und also wir haben ja noch die paar Verse vor Kapitel 3, aber Kapitel 3 ist eben so der dunkelste Punkt im Hiob-Buch. Ist nur vergleichbar mit den sogenannten Konfessionen Jeremias. Konfession heißt ja eigentlich Bekenntnis, aber in dem Fall ist irgendwie Jeremia bekennt halt nicht Gott, er bekennt sein Leid. Und das findet man in einzelnen Abschnitten, 5 Stück sind es, in den Kapiteln 11 bis 20 im Jeremia-Buch. Und wo man dann am Ende denkt, im Kapitel 20, dass Jeremia es eigentlich geschafft hat, weil er jetzt sagt, ich will dem Herrn singen, dann kommt direkt im nächsten Vers, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und an dem Punkt kommt Hiob auch an. Also die zwei einzigen Leute, die tatsächlich ihren Geburtstag verfluchen. Andere Leute sagen, ich möchte einfach sterben. Das hatten wir ja auch letzten Sonntag in der Predigt. Dass Paulus zwar einen gewissen Todeswunsch hat, aber doch weiß, ich bin noch hier und alles Mögliche. Und bei Hiob geht's wirklich richtig runter. So, aber erst nochmal die paar Verse vorne dran in Kapitel 2 ab Vers 11. Also Hiob hat vorher alles verloren. Sein Vieh, seine Kinder und in gewisser Weise seine Frau. Also seine Frau halt nicht so weit, dass sie halt noch da war. Aber er hat ihre Unterstützung nicht mehr gehabt. Und seine Gesundheit hat er eben auch verloren und alles Mögliche. Jetzt kommt Vers 11. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie waren eins geworden hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Die drei Orte. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenigstens einer dieser Orte ist auf der arabischen Halbinsel. Zumindest Teman nämlich. Und bei den anderen, da gibt es dann verschiedene Auslegungen. Manche sagen, der Zophar aus Naama, der kommt da oben aus der Ecke von Ninive. Andere sagen wieder ganz woanders. Bildad könnte sogar eher aus der gleichen Ecke gewesen sein wie Hiob. Naja, egal. Jedenfalls, drei Freunde, mindestens einer von der arabischen Halbinsel und dass er von der arabischen Halbinsel ist, das spricht auch wieder dafür, dass Mose durch entweder den selber oder durch das, was er erzählt hat von der Geschichte von Hiob mitbekommen hat. Habe ich ja letztes Mal beim Einleiten erzählt. Mose hat das Buch aufgeschrieben. Und wahrscheinlich hat er es bekommen, oder er hatte die Geschichte mitbekommen, als er in Midian war. Und Midian ist halt, manche sagen, es ist auch noch Sinai-Halbinsel, aber vor allem war es in Saudi-Arabien. Genau. Also diese drei Freunde, die kommen an. Und das ist schon mal sehr nett. Also im Orient ist ja anders als bei uns. Also bei uns hätten sich die Leute extra Urlaub nehmen müssen. Die konnten wahrscheinlich schon irgendwie selber ihren Leuten sagen, wir sind eine Zeit lang nicht da. Weil da hat man es nicht mit der protestantischen Arbeitsethik. Damals gab es noch keinen Protestantismus. Das ist ja auch in einer Zeit gewesen, bevor es das Gesetz des Mose gab. Also von dem her, genau. Einen Namen möchte ich noch mal etwas näher betrachten, nämlich den Namen Eliphas. Eli heißt mein Gott und Phas heißt feines Gold. Also mein Gott ist feines Gold, ist sein Name. Und das wollte ich deswegen noch einmal betonen, weil wir haben das häufiger gehabt eben schon, also ab der Stiftshütte eigentlich immer wieder. Gold ist ein Bild für Gott. Und das kann man mit diesem Namen zum Beispiel begründen. Und zwar feines Gold, das edelste Gold, was es gibt. Und das Interessante ist, Gold ist nicht wie Stahl. Gold kann man bearbeiten. Gold kann man verbiegen. Gold ist flexibel. Also es ist zwar auch schwer und alles, aber es ist flexibel. Und das ist auch, also zum einen beim Schweren, das Wort für Ehre im Hebräischen ist verwandt mit dem Wort schwer sein. Also man muss es ein bisschen anders betonen, es sind genau die gleichen Konsonanten. Gold hat eine Ehre, weil es so schwer ist. Und Gott hat die höchste Ehre eben. Und dann ist Gott aber eben auch flexibel. Gott ist nicht flexibel wie ein Betonträger, sondern er kann sich anpassen. Nicht in dem Sinne, wie es in Römer 12 wörtlich heißt, lasst euch nicht von der Welt hineinpressen in ihre Form. Also bei Luther, jetzt kriege ich es doch nicht luthergemäß richtig hin, aber passt euch nicht dem Lauf der Welt an. Also wirklich, lasst euch nicht hineinpressen in die Form der Welt. Nicht auf die Weise flexibel, sondern Gott kann sagen, okay, so ist mein Wort. Aber jetzt gucken wir deine Situation an. Und jetzt gucken wir gemeinsam, wie dieses Wort auf deine Situation passt. Wie du das Wort, das ich dir jetzt mitgegeben habe, wie du das auf deine Situation anwendest. Sodass dann zwei Leute dasselbe Bibelwort bekommen können, aber es unterschiedlich umsetzen und beide sind in Gottes Willen drin. Wenn sie sich dann aber gegenseitig damit angucken und dann sagt der eine, ja Moment mal, ich habe den Vers bekommen, ja du auch, ja ich auch und so weiter, aber du musst das doch so machen und so weiter, kann zu Schwierigkeiten kommen. Gott ist so flexibel, er kann sagen, okay, ihr habt beide denselben Vers, aber ihr kriegt beide was Unterschiedliches dabei heraus. Und trotzdem kann man dann Gott vertrauen, dass es am Ende wieder bei seinem Ziel ankommt. Dass auch wir geläutert werden und alles. So, also, das zu Eliphas, die anderen Namen habe ich nicht ganz so fest vorbereitet, von dem her lassen wir sie auch. Ganz toll, sie sind eins geworden, hinzugehen. Um ihn zu beklagen, also, oder mit ihm zu klagen und ihn zu trösten. Also sie sind mit einem guten Anliegen gekommen. Das entfaltet sich ja hinterher nicht ganz so, wie sie das gehofft hatten. Das ist ja manchmal so, aber sie sind trotzdem da für ihn. Und das ist erstmal das ganz Wichtige. Vers 12, und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht. Und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel und auf ihr Haupt. Also Augen aufheben, das heißt, sie haben weiter nach hinten geguckt und sie haben ihn einfach nicht erkannt. Also erst als sie näher gekommen sind, haben sie festgestellt, das ist ja tatsächlich Hiob. Und dann haben sie geklagt und zwar so richtig. Kleider zerreißen ist im Orient eine ganz wichtige Geste, eine Geste der Trauer. Und es hängt dann davon ab, was man wie zerreißt. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch ist, aber zumindest damals im Orient konnte man halt anhand der Risse in der Kleidung sehen, wer jetzt gestorben ist. Beziehungsweise, was der Grund der Trauer ist. Also, weil Hiob selber ist ja nicht gestorben, also bei seinen Kindern schon, und von dem her trauern sie damit. Sie zerreißen ihre Kleider. Sie teilen sein Leid. Das ist tatsächlich auch etwas Biblisches, wenn Paulus sagt, weint mit den Weinenden. Das ist auch etwas, was man relativ gut hinkriegt. Schwieriger wird es beim Lacht mit den Lachenden. Oder seid fröhlich mit den Fröhlichen, je nachdem, wie man es übersetzt. Weil dem anderen sein Glück zu gönnen, ist wesentlich schwieriger. Zumindest, wenn man selber noch nicht so das Glück hat, wie man es gerne hätte. Andere können tatsächlich aber trotzdem auch nicht mit dem anderen weinen. Also das gibt's auch. Also von dem her muss Paulus beides sagen. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was sich in der Bibel wiederfindet. Und Staub aus dem Himmel aufwerfen hat möglicherweise was damit zu tun, was Gott eben zu Adam auch gesagt hat, du bist Staub, von Staub genommen und zu Staub sollst du wieder werden. Und dass man deswegen nimmt den Staub und ihn hochwirft und sagt, es ist so schlimm geworden, dann kommt eben auch aufs Haupt, dass man sagt, ich bin jetzt wieder eins mit der Erde. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Einfach dabei sitzen. Das ist manchmal das Beste, wenn man tatsächlich nichts sagt. Und es gibt viele, die sagen, und da war, bis dahin haben sie alles richtig gemacht und danach ging es dann los. Darüber kann man dann auch viel streiten, aber da kommen wir auch heute gar nicht unbedingt hin. Auf alle Fälle, sie sitzen bei ihm. Sie sitzen mit in seiner Not und sind einfach da. Und da sind sie sein Beistand. Manchmal, wenn wir durchs Leid durchgehen, haben wir das Gefühl, wir hören Gott gar nicht. Das kann zum einen einfach daran liegen, dass wir unsere Ohren verschließen, weil wir selber zum Beispiel nur unser Selbstmitleid hören wollen und sagen, wie schlimm doch hier alles ist und alles geht den Bach runter und so weiter. Und Gott will ja hineinsprechen. Er will sagen, es wird alles gut, vertrau mir. Und wir machen halt weiter so, nein, es geht nicht. Und manchmal hören wir Gott einfach deswegen nicht, weil er sich still mit dazusetzt. Er ist da. Spüren wir vielleicht auch nicht unbedingt, aber er ist da und schweigt einfach mit. Und dass das Ganze 7 Tage und Nächte, also 7 Tage und Nächte ist ein Idiom im Orient, dass es eine Woche war. Also es muss jetzt nicht exakt 24/7 gewesen sein, also 24 Stunden, 7 Tage. Dass man auch wirklich die Nacht ganz genau genommen hat, aber das ist sowas Inklusives. Also wenn Jesus sagt, der Menschensohn muss 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde liegen. Wenn wir dann drauf gucken, er ist am Freitagmittag gestorben. Das war ein Tag, dann kommt eine Nacht also zum Sabbat hinein, dann kommt der Sabbat selber, dann kommt noch eine Nacht und dann steht er schon wieder auf. Also da fehlt eine Nacht, wenn man das nimmt. Aber das ist ein Idiom im Orient, dass man Tage und Nächte sagt, um zu zeigen, das sind jetzt 3 Kalendertage, die damit betroffen sind. Oder eben hier 7 Kalendertage. Eine Woche lang. Wie sie mit ihm da zusammensitzen. Und nichts sagen. Und jetzt ist die Frage, was ist in diesen 7 Jahren passiert? Hat's in Hiob weiter gebrodelt? Vielleicht hat er sich selber auch gesagt, warum sagen die denn nichts? Also, ich stecke in Hiob nicht drin, aber auf alle Fälle, dann geht's in Kapitel 3 los, eben dem sogenannten Tunnelkapitel. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Das ist das Erste, was bei ihm rauskommt nach 7 Tagen. Und Jesus sagte mal in Matthäus 15, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also, bei Hiob ist so viel an Bösem hineingekommen, einfach durch seine Gedanken. Vielleicht waren es nicht viele Gedanken, aber er hat sie halt weiter gebrütet und dadurch ist am Ende das rausgekommen, dass das allererste, was bei ihm rauskommt, also als die ersten bösen Nachrichten kamen, war ja das, was bei ihm rauskam, dass er Gott gelobt hat. Und dann kam nochmal Leid und er hat nochmal Gott nicht, er hat sich nicht versündigt mit seinen Lippen. Aber jetzt, das ganze tiefe Leid. Und von dem her ist dann die Frage, haben die Freunde das vielleicht doch nicht richtig gemacht? Dass sie nur bei ihm gesessen haben? Das ist nur eine Frage, die ich in den Raum stelle. Ich kenne die Antwort nicht. Und es ist auch, über die Leute hier zu reden und so weiter. Also jeder, der irgendwie das Buch Hiob auslegt, wird sich später auf alle Fälle vor Hiob und vor seinen 3 Freunden nochmal verantworten müssen. Weil jeder es irgendwie falsch hinkriegt. Also von dem her, genau. Hiob verflucht seinen Tag. Was ist sein Tag? Das ist der Geburtstag. Also wir hatten das in Kapitel 1, dass die Brüder jeweils zu ihrem Tag eingeladen hatten. Und tatsächlich eine Variante wäre pro Wochentag ein Fest, aber eben wahrscheinlich, dass sie für ihren Geburtstag eingeladen haben. Und das ist eben das. Er verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Das ist das, was wir in Jeremia finden. Und zwar ganz am Ende seiner sogenannten Konfession, da wo er sein Leid klagt. Direkt davor ist er noch mit dem, dass er doch nochmal wieder Mut gefasst hat und sagt sogar, ich will singen dem Herrn, weil er mir Gutes tut. Und direkt danach kommt verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Da steckt Nehemia richtig tief drin und Hiob steckt genauso tief da drin. Er sagt sogar, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Am besten wäre dieser Tag niemals geschehen. Und warum sagt er das? Weil er sagt, wenn dieser Tag nicht gewesen wäre, wäre ich auch nicht geboren und dann müsste ich nicht in dieser Misere drinstecken. Und es gibt Punkte, an denen Leute tatsächlich an diesem Punkt ankommen. Und das Interessante ist aber, Hiob kommt nicht dabei an, dass er sagt, ich will mich jetzt umbringen. Das ist etwas, wo er nicht hinkommt. Das ist etwas, wo einen der Teufel hintreibt. Aber er sagt, ich wünschte, ich wäre nicht geboren, dann müsste ich nicht in diesem Leid drinstecken. Und wenn man da unten drinsteckt, mitten im Tunnel drin, dann ist das ein großes Problem. Und wenn man dann nicht Psalm 23, Vers 4 da parat hat, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Wenn man das nicht auf den Schirm kriegt, und das kann ja passieren, also Jeremia hatte diesen Psalm schon, aber er ist trotzdem da unten reingekommen. Das finstere Tal, das, wörtlich übersetzt, das Tal des Todesschattens. Wenn der Hirte nachts mit seinen Schafen unterwegs ist, da sieht man ja nichts. Eigentlich geht der Hirte voran, aber in dem Fall läuft der Hirte mitten unter den anderen Schafen und redet die ganze Zeit, damit die Schafe hören, wo er ist. Also, da können die Schafe dann getrost sein. Aber wenn man halt so mittendrin ist im Tunnel und Gott nicht hört, und das eben entweder aus dem Grund, weil Gott vielleicht tatsächlich mit dabei sitzt und schweigt, oder weil man sich vor lauter Leid die Ohren zuhält, um Gottes Trost nicht zu hören, weil man von seinem Trost einfach nichts mehr hören will. Das sagt er dann. Und dann geht es weiter. Jener Tag soll finster sein. Und Gott droben frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Also selbst Gott soll diesen Tag vergessen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Also, Finsternis und Dunkelheit und auch die Wolken und Verfinsterung, alles dunkle Begriffe, alles, was von Dunkel spricht, spricht auch vom Tod. Also eben wieder Psalm 23, das Tal des Todesschattens. Überall, wo Dunkelheit hineinkommt, da regiert der Tod. Deswegen sagt Paulus auch im Epheserbrief, früher wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht, und dann geht er noch genau mal drauf ein, Licht in dem Herrn. Weil, das ist dann Johannes, 1. Johannes meine ich, Gott ist Licht. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, wo das, aber genau. Auf alle Fälle auch Gott wohnt dann im unzugänglichen Licht und alles. Und in Johannes 1 auf alle Fälle auch Jesus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Also er war das Licht der Menschen. Gott ist das Licht, das hineinkommt. Also das Licht Gottes steht der Finsternis der Welt gegenüber. Übrigens dann in Johannes 3 heißt es dann auch wieder, also die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist der Grund, den Jesus mit angibt, warum sich Menschen nicht bekehren, weil ihre Werke böse sind. Und im Dunkeln ist gut munkeln und deswegen wollen sie lieber die Dunkelheit, weil man in der Dunkelheit die bösen Werke tun kann, anstatt ins Licht des Wortes zu kommen. Genau, das Ganze mit dem Licht, mit dem Dunkel da. Es geht ja noch weiter. Jene Nacht, also nochmal, Nacht wieder als das Grausame und das Dunkle. Das Dunkle nehme sie hinweg. Sie soll nicht unter den Tagen des Jahres, sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Also, nicht nur der Tag soll weg sein, sondern auch die Nacht. Alles, was irgendwie in Kontakt mit dem Geburtstag Hiobs gekommen ist, weil er sein Leben so leid ist. Und das eben wirklich noch mal krasser als bei Paulus. Wenn Paulus eben sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser ist, aber um euretwillen. Paulus hat tatsächlich, also der Hausarrest ist ihm zu blöd und die Welt an sich und mit dem Ganzen. Und er weiß, bei Gott wird es besser. Ganz gleich, was mir hier noch begegnet. Aber das ist was anderes. Paulus war ja sogar schon mal da. Also Paulus mit seiner Offenbarung, also entweder hat er eine Vision gehabt oder er ist sogar richtig entrückt worden in den Himmel. Und wenn ihm danach Leute gesagt haben, wenn du das Evangelium nicht, wenn du nicht aufhörst, das Evangelium zu verkünden, bringen wir dich um. Paulus sagen können, wirklich? Bitte. Das war für ihn noch mehr Motivation. Aber hier, Hiob, der will nicht mal geboren sein. Weil er weiß, das ist ein besseres, also er weiß es aus seiner aktuellen Situation heraus, es ist ein besseres Schicksal, nicht geboren zu sein, als in diesem Leid drin zu stecken. Es gibt Strömungen in der alten Kirche, also haben sich bis heute durchgezogen bei manchen, aber dass es keine Hölle gibt, und zwar nicht in dem Sinne, dass alle in den Himmel kämen, sondern dass diejenigen, die verdammt sind, ausgelöscht werden. Und da kann man sagen, schön wär's. Schön wär's für die Leute, aber tatsächlich, für die gilt tatsächlich, die könnten den Tag ihrer Geburt verfluchen, weil wenn sie nicht geboren wären, dann wären sie nicht dort unten. Hiob geht noch ein bisschen weiter und sagt, siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Also, eigentlich war ein Jauchzen in der Nacht, als er geboren wurde, denn wenn ein Kind geboren wird, freut man sich. Und er sagt, nix davon. Ihr habt keine Ahnung. Freut euch nicht zu früh. Es ist manchmal so, wenn man einen Film anguckt, den man schon mal angesehen hat und weiß, da kommt eine traurige Szene und dann freuen sich die Leute zuerst noch und man sagt sich, das, nein. Und so meint Hiob das hier auch. Also, jubelt doch nicht. Guckt doch, was mit mir passiert ist. Guckt, wo ich jetzt bin. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können und die da kundig sind, den Leviathan zu wecken. Also, was heißt die kundig sind, die einen Tag verfluchen können? Was heißt das? Es ist gar nicht unbedingt klar, ob das bestimmte Leute sind, die bestimmte Worte kennen oder was Hiob damit jetzt genau meint. Das ist bestimmt was Kulturelles aus seiner Zeit, aber so von wegen, diejenigen, die das wirklich können, die sollen das bitte machen. Einfach bloß, damit dieser Tag weg sei. Und dann, er vergleicht es mit dem, die kundig sind, den Leviathan zu wecken. Also Leviathan ist eines von vielen Tieren, die in Buch Hiob vorkommen. Und eins von zweien, die wir nicht genau drauf haben. Und wenn ihr bei eurer Bibel eine Fußnote habt, dann steht da oft, also jetzt hier bei Luther zum Beispiel, ein Riesentier nach der Art des Krokodils. Und dann guckt man hinein, später beschreibt Gott den Leviathan noch ein bisschen mehr. Und man kann tatsächlich darauf kommen, dass es eine Form der Dinosaurier war, die halt noch überlebt hat. Und dazu muss man natürlich dann davon ausgehen, dass die Dinosaurier tatsächlich auch mit auf die Arche gekommen sind. Zwar nicht unter dem Namen Dinosaurier, sondern zum Beispiel unter dem Titel Drachen, was man dann eben woanders hat. Und dass sie mit überlebt haben. Also Wir kommen vielleicht später, wenn wir da sind, da nochmal mehr drauf, sonst hört ihr euch gerne noch andere Leute dazu an. Auf alle Fälle Leviathan, ein Riesenviech. Anscheinend kann das Ding sogar Feuer speien. Nach dem, was da erwähnt wird. Übrigens, im Neuhebräischen hat man das Wort Leviathan übernommen, aber die haben Leviathan genommen für den Wal. Einfach, weil eben so ein Riesenviech im Wasser. Und dem Ben Yehuda hieß er mit Nachnamen, aber ich habe gerade vergessen, wie der mit Vornamen hieß, auf alle Fälle, der das Hebräische wieder neu erfunden hat oder neu hat aufleben lassen, der hat halt keine Ahnung gehabt, was es sein sollte und hat dann gesagt, ach komm, das ist jetzt der Wal. Und das hat sich dann dadurch fortgesetzt. So, nochmal weiter zur Nacht. Ihre Sterne sollen finster sein und in ihrer Dämmerung die Nacht hoffe aufs Licht, doch es komme nicht und sie sehe nicht die Wimpern der Morgenröte, weil sie nicht verschlossen hat den Leib meiner Mutter und nicht verborgen das Unglück vor meinen Augen. Also, die Nacht soll überhaupt kein Licht haben, nicht mal die Sterne. Und auch das Tageslicht soll nicht kommen. Also Hiob wünscht jetzt der Nacht seiner Geburt das, was er gerade selber geistig erlebt. Dass er mitten in der Nacht drin steckt und nicht mehr weitersehen kann. Also wie eine Nacht, nach der kein Morgen kommt. So soll diese Nacht sein. Und dann, also nachdem er seinen Geburtstag verflucht und sagt, dieser Tag soll gar nicht geschehen sein, schwächt das jetzt ein bisschen ab in Vers 11. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Also, vielleicht ist ihm selber klar geworden, oh, das war jetzt ein bisschen sehr krass. Und dann sagte er, ich will wenigstens gestorben sein. Weil gestorben, dann wäre ich jetzt direkt beim Herrn und dann wäre es kein Problem. Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und wäre still und schlief und hätte Ruhe. Und zwar Ruhe mit den Königen und Ratsherren auf Erden, die sich Grüfte erbauten, oder mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren. Also, wenn er gestorben wäre, dann wäre er jetzt nicht da unten. Dann hätte er all das Leid nicht erleben müssen und tatsächlich, er wäre mit all diesen Leuten gleich, also mit den Königen und Ratsherren, die alle tot sind. Aber eben tot. Die haben nicht dieses Leid zu erleben. Ist schon auch irgendwie ganz interessant. Also ein verstorbenes Baby ist eigentlich tatsächlich gleich mit den Pharaonen. Also zumindest in dem Sinne, dass halt tot ist jetzt nicht mehr. Also einfach der Tod, der große Gleichmacher. Und er sagt noch weiter, wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Wie Kinder, die nie das Licht gesehen haben. Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben. Dort ruhen, die viel Mühe gehabt haben. Also, wenn er jetzt ins Totenreich gekommen wäre. Da haben die Gefangenen allesamt Frieden und hören nicht auf die Stimme des Treibers. Da sind klein und groß gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Also nochmal, der Tod macht frei. Nicht Arbeit macht frei, wie es die Nazis gesagt haben, der Tod macht frei. Er macht zumindest frei von den Leiden dieser Welt. Das stimmt schon, aber natürlich ist dann, der Tod macht nur dann frei, wenn ich schon vorher einen Tod gestorben bin. Wenn ich schon in diesem Leben mit Jesus Christus gestorben bin und wieder auferstanden, durch die Taufe, dadurch, dass ich das im Glauben annehme. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann habe ich nach dem Tod keine Ruhe. Das hat Hiob vielleicht nicht gewusst, vielleicht hat er es auch in dem Augenblick einfach ausgeblendet, weil manchmal ist ja dieses, also gerade für diejenigen, die mit dem Selbstmordgedanken spielen, die sagen sich, dann ist alles vorbei. Dann brauche ich das nicht mehr. Dann bin ich endlich raus aus dem ganzen Zeugs. Und dann eben dieses, Da sind klein und groß gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Das hier ist tatsächlich etwas, was sich im Neuen Testament wiederfindet. Und zwar zum Beispiel in Römer Kapitel 6 und 7. Also in Kapitel 6 geht es um die Taufe, wie wir unseren Sünden gestorben sind und so weiter. Und in Kapitel 7, würde ich gerade mal aufschlagen, dass ich es besser zusammenkriege. Da geht es nämlich auch um unseren Stand dem Gesetz gegenüber. Und Paulus vergleicht das nämlich dann mit einer Ehe. So, ich bin gleich da. Ich lese einfach die paar Verse da aus dem Römerbrief noch. Also ab Kapitel 7 in Römerbrief, ab Vers 1. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Also das hatten wir jetzt gerade so ein bisschen schon. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden. Also nicht wie hier bei Hiob mit Sklave und Herr, sondern hier Mann und Frau. Und das bei einer christlichen Ehe ist bitte die Frau nicht die Sklavin des Mannes. Zumindest nicht so, wie wir heute Sklaverei verstehen. Also das ist, ja. Manche Randbemerkungen könnte man noch wesentlich weiter ausführen, lasse ich jetzt. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn ihr aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt waren, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Also, tatsächlich, Sterben bringt eine Freiheit. Da ist der Knecht frei von seinem Herrn. Da bin ich, der ich früher Knecht der Sünde war, frei von meinem alten Herrn, der Sünde. Das ist tatsächlich etwas, was der Tod bewirkt. Da findet man selbst hier in diesem dunkelsten Kapitel, wenn man das Licht des Evangeliums hat, doch noch den Lichtschein. Das ist das Schöne dabei, dass man dann tatsächlich nicht mit Hiob unten im Loch stecken bleiben muss. Aber ansonsten eben, Hiob sagt, im Tod sind alle gleich. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal das Buch des Predigers durchlesen. Der ist zwar nicht so tief im Loch wie Hiob und wie Jeremia, aber er kommt auf eine ähnliche Weise dort unten an, dass er eben sagt, was bringt's denn? Am Ende sind alle gleich im Tod, ganz gleich, ob arm oder reich. Wenn man nicht die Ewigkeitsperspektive hat. So, noch die letzten Verse. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten und er kommt nicht und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen? Es gibt ja so viele Leute, die wünschen sich den Tod. Und gerade ältere Menschen, das habe ich jetzt ja auf der Arbeit dann häufiger, wo dann alle Freunde und Verwandten schon weg sind. Und die sagen sich, warum kann ich nicht auch endlich? Und man wünscht sich den Tod herbei. Es gibt später in der Offenbarung bei einer der Plagen mit diesen großen Heuschrecken, bei dem man nicht genau weiß, was es jetzt sein soll, die Menschen quälen und da heißt es sogar, sie werden den Tod suchen und der Tod wird vor ihnen fliehen. Also dafür diese 3 Monate, die das der Fall ist, da werden sich die Leute umbringen wollen und es klappt nicht. Worauf Hiob hier in gewisser Weise auch hinweist. Aber er sagt eben, Gott enthält den Leuten, die sterben wollen, etwas vor. Und in dem Fall nicht mit im Hinterkopf, dass er sagt, weil Gott ja doch noch was Besseres hat in diesem Leben. Das könnte man ja sonst sagen, Gott lässt dich noch nicht sterben, weil er noch was mit dir vorhat. Und sei es auch nur, dass du durch deine Gebete Teil bist davon, dass jemand noch zum Glauben kommt. Zum Beispiel. Sei es, dass du durch deine Gebete irgendwas noch bewirkst. Dafür hat Gott dich noch hier. Das kann man den Leuten wenigstens noch sagen, selbst wenn jemand krank und schwach im Bett liegt und sich nicht mehr bewegen kann und man mit ihm alles machen muss. Man muss ihn füttern, man muss ihm die Windeln wechseln und alles Mögliche. Und denen kann man wenigstens noch sagen, du kannst aber noch beten. Und selbst wenn die keinen klaren Gedanken mehr fassen können, kann man denen immer noch sagen, du kannst brabbeln. Gott versteht auch dein Gebrabbel. Gott versteht dein Gebet. Und das ist manchmal sogar mehr gesagt, als was Leute mit 1000 Worten sagen. Genau, aber Hiob sagt eben hier, Gott enthält dem Menschen was Gutes vor, indem er ihn nicht sterben lässt. Und weiter in Vers 22, ja genau, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen. Also diese Menschen, die suchen nach dem Tod mehr als nach Schätzen und die würden sich freuen, wenn sie endlich dahin kämen. Wo der Tod sowas Großes ist. Im Deutschunterricht war das, Anfang des 20. Jahrhunderts, also Anfang gilt so bis in die 30er auch hinein, in irgendeine Literaturrichtung, da kommt dieses Motiv der Todessehnsucht sehr viel rein. Mitunter tatsächlich auch, weil diese Schriftsteller alles, was mit Gott zu tun hat, verworfen haben und dann ist ja auch klar, dann hat man nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt und dann wollen die einfach sterben und schreiben davon. Und dann gibt es Gegenüberstellungen so von wegen, der Engländer, der macht das so und so und will den Tod, der Deutsche macht so und so und will den Tod, der Franzose macht so und so und will den Tod, der Russe, der macht gar nichts, der will nur den Tod. Was die Literatur angeht. Alle wollen das hin. Und jetzt Vers 23, dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfahl ringsum verzäunt hat, also dass der Mensch halt in diesem Tunnel auch wieder drin ist, wie es am Anfang gesagt war, da steht ein Zaun mit Brettern auf beiden Seiten und man kann es nicht sehen. Oder alternativ Zaun, wenigstens so ein Maschendrahtzaun und man kommt nicht drüber. Man muss auf diesem Weg bleiben, man kommt nicht raus. Man kann nicht ausbrechen, obwohl man so gerne wollte. Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Schreien fährt heraus wie Wasser. Also irgendwie, Leute haben es versucht, hier zu essen zu geben, aber es geht nicht. Weiß ich nicht, ob ihr das auch habt. Also da könnt ihr gern auch mal Psalm 102 lesen. Der ist auch so unten im Loch, aber auch noch nicht ganz so tief wie die anderen. Meine Seele klebt mir am Gaumen. Ich habe keine Kraft, wenn ich mein Brot esse und alles Mögliche. Du kannst einfach nicht essen, weil du so seufzen musst. So weit unten drin. Und das Schreien fährt heraus wie Wasser. Was heißt das? Wasser kann man nicht aufhalten. Das Wasser kommt einfach raus, wenn irgendwo ein Loch ist. Und so ist das Schreien Hiobs. Selbst wenn es nur ein innerliches Schreien ist. Aber es kommt raus. Jetzt kommt noch ein ganz interessanter Vers. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Das hier ist, also gibt es einige Leute, die sagen, das ist die Möglichkeit, wie der Teufel Hiob hat antasten können. Als Gott die Schutzmauer um ihn weggenommen hat, hat der Teufel nicht zuerst gleich angefangen, das Vieh zu klauen, das Wetter kommen zu lassen, dass die Hirten umkamen und dann auch die Kinder und alles Mögliche, sondern er hat den Samen der Furcht gesät. Dass er bei Hiob angekommen ist und ihm das ins Herz gelegt hat. Die Angst davor, dass bestimmte Dinge passieren konnten. Also, wir hatten es in Kapitel 1, Hiob hat für seine Kinder geopfert. Und ich finde, das hängt nicht ganz mit dem zusammen, weil das war tatsächlich einfach nur für das, falls sie gesündigt haben und Gott abgesagt haben, dann soll bitte das. Aber in dem Fall, der Teufel ist bei ihm angekommen und hat ihm gesagt, was, wenn dein ganzes Vieh weg ist? Und hat, Und Hiob hat nicht dagegen gehalten, sondern hat gesagt, oh ja, was wenn? Und dann konnte der Teufel das mehr anfeuern und mehr anfeuern, was dann völlig irrational wurde. Und dadurch hat Hiob sich selber preisgegeben, dadurch, dass er die Angst hineingelassen hat. Und da, wo der Teufel bei uns hinein will mit der Angst, also was politische Situation angeht, was wirtschaftliche Situation angeht, was persönliche Probleme angeht, kommt er mit der Angst hinein und sagt, was wäre, wenn? Und dann muss ich dem entgegenhalten, selbst wenn, dann ist Jesus immer noch mein Herr. Oder tatsächlich zu sagen, halt, stopp, ich gehöre dem Segen Jesu an. Und was du mir klauen willst, als der Dieb, der kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen, das kannst du nicht. Du hast nicht die Vollmacht dazu, weil ich dich nicht reinlasse im Namen Jesu. Und dann darf er nicht rein. Und das auch bei den ganzen Furchtgedanken, immer wieder zu sagen, halt, stopp, selbst wenn das eigentlich logisch ist, sich das alles zu erklären, denn Angst verkleidet sich oft als Logik. Das ist völlig logisch, dass man Angst hat vor den Riesen, die im Land Kanaan sind. Die können uns ja zermanschen. Für die sind wir nur Heuschrecken. Völlig logisch. Außer man ist wie Josua und Kaleb und sagt, nee, wir haben Gott auf unserer Seite. Und darum sind die für uns das Brot. Wir werden sie auffressen. Und das ist, was bei Hiob hier wohl passiert ist. Er hat die Angst in sich aufgenommen und dann konnte es tatsächlich passieren. Und das auch nochmal als Warnung für uns, dass wir die Angst nicht reinlassen, selbst bei den Dingen, bei denen wir denken, das wäre doch eigentlich was. Und darum auch ganz wichtig aufzupassen, wo wir etwas anderes aufnehmen als das Wort Gottes. Ja, ich nehme tatsächlich das nochmal vom letzten Woche, wie der Teufel zwar eine gewisse Wahrheit erzählt, dann aber doch eine Lüge mit rein verpackt. Und eine Lüge mit rein verpacken ist auch einfach bloß, dass man nur einen Teil der Wahrheit erzählt. Und deswegen, um diesen Begriff zu nehmen, der politisch so aufgeladen ist mit der Lügenpresse, die Nachrichten sagen nur einen Teil der Wahrheit. Die sagen zwar, dies und das und jenes ist passiert. Aber dann kann es zum einen sowieso schon sein, dass der Reporter politisch irgendwie gefärbt ist und sagt, ich möchte aber bestimmte Sachen verschweigen, damit ich meine Erzählweise noch ein bisschen mehr durchdrücke. Und wenn normalerweise kommt halt nicht hinten dran, aber Jesus ist trotzdem auf dem Thron. Aber Jesus regiert. Oder es sind Erdbeben auf der Welt und Kriege und Kriegsgeschrei und dann kommt keiner und sagt an, wie Jesus es ja in seiner Endzeitrede gesagt hat. Das kommt nicht. Und dadurch, dass sogar da eine Wahrheit erzählt wird, kommt trotzdem eine Lüge rüber. Also an dem Punkt ganz aufpassen, dass nicht das, was bei mir reinkommt, nur halbe Fakten sind, weil allein schon Jesus ausgelassen wird. Und das Wort Gottes. Und ich merke, da wo Gottes Wort rausgelassen wird, da will nämlich Sorge und Angst in mir hochkommen. Und dann kann ich dazu kommen, dass ich mich da hineinrede, also deswegen sagt Jakobus ja auch, ein jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, weil sonst kommt man ganz schnell dahin. Und man redet sich selber aus dem bisschen Glauben raus, was man noch hatte. Weil man die Umstände sieht und die Umstände nach dem, was man sehen und fühlen kann, beurteilt und nicht nach dem Wort Gottes. So. Einen Vers noch für heute. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe und da kam schon wieder ein Ungemach. Also, Hiob beschreibt noch einmal, was ihm mit den Hiobsbotschaften passiert ist. Eine Botschaft kommt und direkt danach, wamm, noch eine. Weil er durch die Angst seinen Schutz aufgegeben hat. Er hat nicht mehr Gott allein vertraut, zumindest nicht, was das anging, sondern er hat auf einmal dem nachgegeben, was ihm der Teufel gegeben hat. Und dann konnte der Teufel eben ankommen mit den anderen Völkern, mit Wind und Wetter, mit dem Ganzen, mit der Krankheit auch noch am Ende bei Hiob. All das konnte hineinkommen. Weil Hiob sich gefürchtet hat. Und zwar nicht die Gottesfurcht, sondern die Furcht vor dem anderen. Und dadurch kommt man dann in so ein tiefes Tal hinein. Herr Jesus, danke, dass wir dieses Wort haben. Danke, dass wir auch sehen können, wie du trotzdem dein Licht für uns hineinscheinst. Und danke, dass du uns davor warnst, uns zu fürchten vor etwas anderem, vor jemand anderem als vor dir. Gieß du uns deine Liebe ins Herz, weil die wahre und die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Lass du das Licht deines Wortes in uns hineinscheinen, wo die Dunkelheit Platz nehmen will. Und da, wo die Angst hineinkommen will, lass uns dein Wort entgegenhalten im Glauben, damit die Angst weichen muss. Damit wir nicht in der Angst dem Teufel Tor und Tür öffnen, sondern im Glauben ihm das Tor verschließen, damit du wirken kannst. Bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.